Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu Folge 71 von Woran hat's gelegen? Nach einer Woche Pause sind wir wieder am Start und wollen heute über das Erdbeben in der Türkei und in Syrien sprechen. Und wir wollen nach Berlin schauen. Da wurde nämlich vergangene Woche am Sonntag gewählt. Und über das Wahlergebnis, über mögliche Koalitionen und weitere richtungsweisende Entscheidungen will ich wie immer mit Johannes sprechen, dem ich just in dem Moment eine Anfrage in der Hoffnung, es funktioniert, aber ich bin wie immer recht optimistisch und Glück auf, Johannes, da bist du auch schon.
Moin Martin, schön dich zu sehen.
Ich freue mich, dich auch zu sehen. Macht's noch Spaß?
Ja, doch, doch, auf jeden Fall.
So bei muss dir? Es sein. Ja, immer, ich hatte heute frei, also heute am Freitag. Und dann macht es, glaube ich, viel Spaß, auch wenn ich sonst gerne auf Arbeit bin. Aber frei haben ist schön und ich freue mich, über Berlin heute reden zu können. Habe ich ja Heimvorteil heute im wahrsten Sinne des Wortes.
Das stimmt, da bin ich nicht ganz so bewandert wie du. Du hast ja auch gewählt in der Stadt, ist ja auch klar. Aber dazu kommen wir, glaube ich, ja später noch. Irgendwas wollte ich dich fragen zu Beginn. Ich weiß gar nicht mehr was, das ist natürlich schlecht.
Soll ich dich was fragen?
Kannst du gerne machen.
Nächste Woche beginnt ja die Fastenzeit, Johannes.
Ja.
Wirst du fasten?
Eigentlich nicht. Ich habe es jetzt nicht geplant, aber die letzten Tage habe ich tatsächlich irgendwie gedacht, irgendwie fände ich es cool zu fasten. Aber jetzt, also jetzt nicht wirklich komplett fasten, also gar nichts essen und trinken, das jetzt nicht. Was ich schon mal gemacht habe, ist Handyfasten. Das werde ich jetzt auch nicht machen. Allein, um woran es gelegen macht zu können, natürlich.
Ja, wäre sonst schlecht. Das mag ich im Monolog eigentlich schon lange nicht so.
Das stimmt. Nee, aber ich habe überlegt, ob ich tatsächlich sowas mache wie Süßigkeiten, Fasten. Jetzt nichts, ist jetzt halt nichts mit meinem Glauben an sich zu tun, sondern einfach eher so, ja, bewusst einfach mal 7 Wochen lang ohne Süßigkeiten leben und ohne Zucker, also ohne Zucker, jetzt, das schaffe ich glaube ich nicht so, aber ohne bewusst Süßigkeiten zu essen. Ich glaube, das ist sowas, was ich mir vielleicht vornehme. Genau, und vielleicht einmal in der Woche tatsächlich ganz klar zu fasten, hab ich auch überlegt. Oder haben meine Frau und ich überlegt, das müssen wir nochmal gucken, ob wir es wirklich machen wollen, ob wir es wirklich durchziehen.
Das würde bedeuten, nicht essen, nichts trinken.
Trinken schon. Also um trinken kommt man ja nicht drum rum. Ich glaube, das ist auch lebenswichtig.
Weil ich meine, ein Tag wäre ja auch durchaus machbar.
Das stimmt. Aber ich glaube, also trinken und ich brauche Wasser. So. Ich glaube, Essen, ich glaube, das würde mir sehr, sehr, sehr schwer fallen, weil ich auch, wenn ich mal nichts frühstücke, zum Beispiel, habe ich so viel Hunger, dass ich dann eigentlich schon immer vor Mittagessen auf jeden Fall noch was essen muss. Deswegen, ich glaube, für mich wäre das schon herausfordernd. Aber was trinken ist auf jeden Fall für mich ja wichtig. Die große Frage an dich jetzt, fastest du denn irgendwas?
Nee, ich glaube nicht. Also ich habe mir ehrlich gesagt bis gerade eben auch gar keine Gedanken drüber gemacht, also ob ich das persönlich wirklich fasten soll. Wir haben im Büro diese Woche mal gescherzt, was man denn als Büro gemeinsam fasten könnte, aber all das, auf was uns quasi, wonach wir süchtig sind, sage ich mal so ganz salopp, all das wollen wir eben auch nicht aufgeben. Also wir haben überlegt, Kaffee zu fasten, aber das trinken wir wie Wasser im Büro, zumal wir jetzt einen neuen Kaffee haben, der sehr, sehr gut schmeckt. Süßigkeiten ist im Büro auch keine Option. Und wir haben auch darüber diskutiert, ob wir Sarkasmus oder sowas fasten. Aber auch das lieben wir viel zu sehr. Also nee, ich werde, lange Rede, kurzer Sinn, nichts fasten. Hab, glaube ich, aber auch noch nie wirklich in der Fastenzeit gefastet. Also dass ich eine Woche mal kein Handy oder ich habe auch mal relativ lange sonntags Internet de facto gefastet, also jeden Sonntag quasi. Aber ansonsten jetzt in der Fastenzeit tatsächlich habe ich ehrlich gesagt noch nie auf irgendwas verzichtet. So Essen würde mir auch sehr, sehr schwer fallen, auch was so zu Beginn gerade so ein Leistungsvermögen bedarf.
Ja.
Da würde ich, glaube ich, das schon negativ spüren. Das ist, glaube ich, schlecht, wenn man arbeiten muss.
Ja. Ja, ich habe in der Zeit, wo ich in der Oberstufe war, also da war ich dann so 17, 18, Da habe ich tatsächlich 2 Jahre hintereinander in der Fastenzeit Handyfasten gemacht. 7 Wochen lang ohne Handy in der Oberstufe, wo ja auch, ja, wo man ja viel auch im Handy dattelt oder irgendwie das so macht und sich mit Leuten trifft, verabredet. Das war schon echt interessant, dann mal irgendwie darauf angewiesen zu sein, mal das Telefon zu benutzen oder wirklich auf sich Verabredungen ja, festzumachen im Vorhinein schon. Das war schon wirklich sehr interessant. Ich habe auch selbst erfahren, dass es mir wirklich gut getan hat, 7 Wochen lang ohne Handy zu sein. Ich weiß, dass ich das jetzt gerade einfach aus Journalismus und aus ja, News-Junkie-Mentalität gar nicht gut könnte und gar nicht wollen will.
Ja.
Aber ich weiß, dass es Menschen gut tut und auch mir persönlich. Und ich glaube und ich weiß es ja auch eigentlich, dass es sinnvoll wäre, sich zumindest Zeit zu schaffen, wo man phasenweise mal aufs Handy verzichtet. Mir fällt sowas tatsächlich sehr, sehr schwer, nicht weil, also einfach aus diesen Nachrichten heraus, gar nicht persönlich, also ich glaube, es klingt jetzt richtig böse und schlimm, wenn ich sage, dass meine Freunde mir insofern nicht wichtig wären, dass ich sagen würde, die können mich auch anders erreichen, so. Aber
Ja.
die wirklich Nachrichten, was in der Welt passiert ist, das wirklich nicht mitzubekommen, das wäre für mich, glaube ich, richtig schwierig und schlimm und ja, deswegen ist das momentan nicht drin.
Ihr könnt ja vielleicht in die Kommentare schreiben, was ihr fassen würdet, weil ich gerade Rönnel gesehen habe, dass er dazu gekommen ist. Du könntest Lachsbrötchen fassen, Rönnel. Das war nämlich also sein Standardessen, als ich in der gelebt, gearbeitet habe. Das gab es relativ häufig.
Auch
Ja,
gut.
es war sehr lecker auch. Es ist sogar was Gesundes. Ja, es ist, also eigentlich finde ich die Herausforderung, wird, glaube ich, ganz spannend, ihn auch auf Essen zu verzichten. Aber wie gesagt, das sehe ich leider nicht so. Süßigkeiten. Oh ja, siehst du, ich sag's doch. ja, das würde, glaube ich, leicht fahren, weil ich abgesehen vom Büro auch tatsächlich relativ wenig an süßem Zeug esse aktuell. Aber ich glaube, es ist so, also ich meine, es hat ja viel Bedeutung und einen großen Sinn, das Fasten, sondern allein aus dieser Intention heraus ist es, glaube ich, schon irgendwie auch spannend. Zu fasten, irgendwas zu fasten, sondern wirklich wichtig ist. Aber das braucht eben diese Überwindung, die ich für viele Dinge irgendwie auch nicht aufbringen kann. So. Also für Dinge, die man wirklich nutzen, häufig benutzt oder isst oder wie auch immer. So jetzt andere Sachen fallen dann leicht, aber das macht dann, glaube ich, auch nicht mehr so viel Sinn.
Ja,
Aber naja.
ich glaube, viel wichtiger ist, als dass man irgendwie ja vielleicht auch Dinge einfach macht, damit man irgendwas gemacht hat, irgendwas gefastet hat, ist halt, dass man auch wirklich dahinter steht und dass man durchhält und dass man irgendwie ja mit einer tieferen Sinn da angeht. Das ist, glaube ich, das, was wesentlich wichtiger ist als dieses, guck mal, ich faste irgendwas so. Was ja leider auch diese Fastenzeit irgendwie ja auch doch auch einfach oft verharmlost oder verallgemeinert, wenn man irgendwie sagt, ich faste das und das, ich faste, keine Ahnung, irgendwas Oberflächliches, was man vielleicht eh nicht so braucht.
Ja, was eben dann leicht fällt auch. Und dann ist, glaube ich, der Effekt und da fehlt dann so ein Stück weit.
Ja, aber darüber können wir uns natürlich dann die nächsten Wochen noch unterhalten. Sollten wir wirklich irgendwas fasten? In dem Fall muss ich mir tatsächlich jetzt mal die Woche überlegen, was ich wirklich fasten will, ob ich das wirklich mit Süßigkeiten und so durchziehe. Würde mir auf jeden Fall gut tun, glaube ich. Das nur so am Rande. Genau, wir wollen heute aber ja, hast du ja schon erzählt, auf andere Themen gucken. Und da stelle ich dir erstmal direkt die Frage, Martin, woran hat es gelegen, dass Erdogan in der Türkei jetzt kurz vor der Wahl, Präsidentschaftswahlen, relativ schlecht dasteht?
Ja, das ist die Frage. Die Frage ist eigentlich auch, ob er überhaupt schlecht dasteht. Das ist, glaube ich, gar nicht so klar. Du spielst natürlich auf das Erdbeben an, von vor anderthalb Wochen mittlerweile, mit mittlerweile mehr als 40.000 Todesopfern. Ja, welche Auswirkungen das hat, darüber lässt sich spekulieren. Darüber werden wir, glaube ich, auch spekulieren ein Stück weit. Fakt ist, die Wahl, ich glaube, Mitte Mai ist die angesetzt gewesen, steht bevor. Umfragewerte vor dem Erdbeben haben ein relativ knappes Rennen vorhergesagt oder angedeutet, wenngleich wohl Erdogan auch die letzten Wochen vor dem Erdbeben so ein bisschen wieder seinen Vorsprung vergrößern konnte. Aber nach wie vor wäre es trotzdem eng geworden. Und meine Vermutung ist es, dass es jetzt definitiv negative Auswirkungen für Erdogan haben wird. Und glaube ich, einen positiven Effekt auf die Opposition.
Ja, du hast es ja schon gerade angesprochen, dass er einfach ja negativer dasteht. Wieso denn eigentlich? Was sind die Gründe dafür?
Naja, also erstmal ist das Erdbeben und dann fragt man sich, und das sind die ersten Fragen, und die geklärt werden müssen, wie kann man den Leuten helfen?
Ja.
Und dann ist die internationale Hilfe groß angerollt, und jetzt stellt man sich aber auch in der Türkei immer mehr die Frage, wie es dazu kommen konnte. Es haben internationale Wissenschaftler, aber auch türkische Wissenschaftler, Geologen wenige Tage vor dem Erdbeben schon angedeutet, dass eigentlich so ein Erdbeben relativ kurz bevorsteht. Und wie sich jetzt eben leider Gottes zeigt, ist der Erdbebenschutz in der Türkei, vor allem in dieser Erdbebenregion, ausbaufähig gewesen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also man hätte in den letzten Jahren, Jahrzehnten da viel, viel mehr machen müssen. Das heißt, erdbebensichere Gebäude bauen und, und. Und das ist offensichtlich nicht geschehen. Jedenfalls, wenn dann nur marginal. Und das kommt natürlich auf den zurück und auf die Partei zurück, die letzten Jahre durchregiert hatten. Das ist nun mal Erdogan und seine Partei. Und dann fragt man sich, wie konnte das passieren? So, es gibt eine Erdbebensteuer in der Türkei. Das heißt, eigentlich wird mit der Steuergeld eingezogen, was genau dann da in den Bau fließen soll. Und offensichtlich zeigte das aber jetzt kein Ergebnis. Und solche Fragen kommen auf. Es gibt, ich glaube, es heißt Baufrieden, im Deutschen übersetzt man das, quasi eine Generalamnestie, die Erdogan unterschrieben hat für illegale Bauten, dass sie im Nachhinein jetzt nicht mehr irgendwie wegen der Illegalität belangt werden können. Illegale Bauten heißt eben auch, Vorschriften wurden ignoriert oder whatever. Und all das kommt sozusagen jetzt auf Erdogan zurück, und deswegen wirkt sich das höchstwahrscheinlich ziemlich negativ für ihn aus im Blick auf die Wahl im Mai.
Ja, es gibt ja auch immer noch den Punkt, wieso er ja auch in der Kritik steht, dass er ja auch relativ spät erst in die Krisengebiete auch überhaupt gefahren ist. Also ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber es müssten, glaube ich, so 4, 5 Tage gewesen sein, bis er überhaupt erstmal dort aufgeschlagen ist und bis er überhaupt erstmal Präsenz gezeigt hat. Und das ist natürlich, wir haben da schon oft drüber geredet, bei ganz anderen Situationen, auch in der Ukraine oder wo auch immer, wenn irgendwas passiert, dann ist einfach super wichtig, ein Symbol zu setzen, dass man dort ist, auch wenn man natürlich de facto jetzt erstmal nicht wirklich vor Ort helfen kann. Aber es ist immer ein Signal, auch wenn es Erdogan ist, auch wenn es ja, ein Diktator letztendlich ist, wenn man so möchte, der es mit der Demokratie nicht so genau nimmt. Deswegen ist es, glaube ich, immer ein sehr wichtiges Zeichen, vor Ort zu sein. Und das war ja, wie gesagt, relativ spät. Und da waren andere, ja, die Opposition, aber auch die Vertreter vor Ort, natürlich viel schneller vor Ort. Und das ist auch etwas, was ihm, glaube ich, angelastet wird, dass er da irgendwie nicht so, ja, ihm das gar nicht so wichtig schien, vielleicht auch schnell vor Ort zu sein.
Er hat sich relativ spät auch in der Fernsehansprache dazu geäußert. Auch das kommt genau da noch dazu, was du gerade gesagt hast. Ein anderer Vorwurf ist, dass Hilfe schleppend am Ende nur angelaufen ist, schwierig oder schlecht koordiniert wurde. Das mag auch ganz logistische Gründe haben. Der Vorwurf schwingt aber auch mit, dass es auch quasi Erdogans Schuld ist, dass die seiner Partei ist. Ist ja immer ein schwieriges Verhältnis, wenn man gerade, wir arbeiten für ein christliches Werk, wenn man damit Missionare anspricht, die vor Ort sind, die da eigentlich gar nicht sein dürfen und ausgewiesen werden sollen. Viele Hilfsorganisationen haben diesen christlichen Hintergrund. Das heißt, wenn da irgendwie im Hintergrund erstmal Prüfungen laufen oder Organisationen nicht gern gesehen sind, die jetzt Hilfe anbieten, auch das sind Dinge, die sozusagen die Hilfe verschleppen, die halt dringend notwendig ist. Und ich glaube, all das ist ja nicht die Kritik, oh, ihr habt diese Organisation nicht reingelassen, aber das Gesamtbild sozusagen, die Hilfe läuft zu schleppend an, wobei die halt immer zu schleppend anläuft in so einer Katastrophe, weil was auch in der Natur der Sache irgendwo liegt, muss man auch bedenken.
Ja, das stimmt. Und was ich mich auch frage, was ich jetzt auch schon öfters gelesen habe, ist, es gibt ja auch schon Gerüchte, dass Erdogan die Wahl jetzt verschiebt, weil natürlich kann man das argumentieren, dass ja auch die Infrastruktur in sehr großen Teilen des Landes einfach gerade nicht verfügbar ist, dass man eine Wahl abhalten kann. Das sind de facto auch Gründe, die auch ja einfach auch stimmen. Es gibt aber sicherlich auch Gründe, wir haben es ja auch schon angesprochen, dass er einfach momentan ja in Umfragen nicht so gut dasteht oder ja Angst haben muss, auf jeden Fall zu verlieren, wenn das dann überhaupt eine faire, freie Wahl sein sollte. Und da wäre natürlich die Frage, das konnte ich natürlich auch jetzt einfach, ja, quasi dem Zufall geschuldet, ja, in die Karten spielen, wenn man so möchte. Denkst du denn, aus machttaktischen Gründen würde er sogar auch die Wahl jetzt verschieben oder traust du ihm das eigentlich nicht zu?
Also zutrauen auf jeden Fall. Das Ding ist halt, er darf es nicht, ne? Also
Er
es
muss
ist.
halt wirklich Gründe angeben. Er kann jetzt nicht einfach sagen, ja, es wird halt verschoben, sondern er
Na,
muss das, was er
naja,
schon.
so, ich habe mich da ein bisschen belesen. Nein, also schon, natürlich. Das gibt die türkische Verfassung nicht her. Also eine solche Wahl darf nur verschoben werden im Falle eines Krieges. In Klammern, der ist ja nicht da. So, also Gott sei Dank. So, und alle anderen Gründe sind keine Gründe, die Wahl im Jahr zu verschieben. Ich glaube, da ist ein Spielraum von 4 Wochen, so eine Wahl zu verschieben, wenn eben andere Gründe angeführt werden. Das wäre auf jeden Fall ein Grund. Du hast gerade gesagt, Infrastruktur kaputt. Ne? Es sind viele Millionen Menschen, die im Gebiet leben, viele Stimmberechtigte. Aber er kann natürlich sich über die Verfassung hinwegsetzen, aber das ist dann auch nur ein Verfassungsbruch. Und ob das in der Situation gut ankommt, zu sagen, also weiß ich nicht, ist für ihn persönlich wahrscheinlich eine Abwägung so, ne? Aber rein rechtlich hat er da gar nicht viel Handhabe. So. Also muss die Verfassung brechen. Wird jetzt auch nicht zum ersten Mal gemacht, haben Stichwort der Pressefreiheit und so, ne? Aber das ist auch quasi, glaube ich, auch in einer schwierigen Situation. Denn also jetzt die Wahl im Mai kommt zu einem sehr, sehr blöden Zeitpunkt für ihn, eben aus Gründen, die wir gerade schon genannt haben und angedeutet haben. Aber ein Verschieben der Wahl, was ihm politisch helfen würde, zumal er gesagt hat, in einem Jahr habe ich alles wieder aufgebaut. Dann wäre die Wahl in einem Jahr richtig gut für ihn, weil er sagt dann, ich habe doch alles aufgebaut, wenn es dann nach Plan laufen würde. Aber wie gesagt, das lässt die Verfassung nicht zu. Und deswegen wird es auch eine spannende Beobachtung sein, wie er da agieren wird.
Ja, ich denke, das werden wir die nächsten Wochen auf jeden Fall beobachten, was da passiert. Ich möchte noch
Ja.
kurz vielleicht generell zum Erdbeben kommen. Es gibt ja auch Wissenschaftler, die sagen, das nächste Zentrum oder die nächste Gefahr in der Türkei spielt sich vor allem in Istanbul ab, da die ganze Region, die ist sehr gefährdet. Und da gibt es natürlich auch immer wieder jetzt Hinweise, dass auch die Regierung da jetzt nicht so drauf achtet und sagt, ja gut, ist uns erstmal egal. So, wir können jetzt ja auch nicht jedes Haus irgendwie abreißen und jetzt ganz erdbebensicher aufbauen. Das ist natürlich, also muss man auch ganz klar sagen, ist jetzt auch nicht möglich. Aber was schätzt du denn ein, wie gefährlich ist die Lage und was sollte vor allem auch dann die türkische Regierung tun, um letztendlich dort schon ja vielleicht auch Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen?
Einschätzen kann ich die Lage nicht. Also ich bin kein Geologe oder keiner, der es untersucht, kann eben nur das bestätigen, was du gesagt hast, dass es natürlich plattentektonisch eine sehr bewegte, im wahrsten Sinne des Wortes, Region ist. Und es da jederzeit auftreten kann, genau von der Stärke. Man wird kurz- oder mittelfristig da gar keine Lösung finden, auch in den jetzigen Regionen. Also der Aufbau, also ich habe jetzt mehrere Texte gelesen, den Wissenschaftler auch sagen, an sich ist es Blödsinn, genau dort wieder was auf. Also die zerstörten Städte, ne, die Leute hängen natürlich daran, an ihre Heimat, auch wenn alles kaputt ist so. Aber aus einer wissenschaftlichen Sicht macht es ehrlich gesagt keinen Sinn, sagen jedenfalls viele, genau dort wieder die Stadt aufzubauen und Städte und Dörfer aufzubauen, weil es früher oder später wieder Erdbeben geben wird. Und der erdbebensichere Aufbau sozusagen, der durchaus möglich ist, bautechnisch, als super, super, super teuer ist und aufwendig. Das heißt, wenn man das so aufbauen will, wie es quasi erdbebensicher ist, wird A super teuer sein und dann B auch viel, viel länger dauern. Dann wäre diese Ankündigung von Erdogan, die, glaube ich, erstmal nur eine Floskel ist, in einem Jahr ist alles wieder aufgebaut, das ist unmöglich zu halten. So. Und wenn man jetzt Istanbul anschaut oder andere Großstädte, die eben auch gefährdet sind, also kannst du ja die Stadt nicht abreißen und aufbauen. So. Und wenn du sagst, also kannst halt Stück für Stück ganz langsam Neubauten, definitiv natürlich so, aber all die alten Gebäude, also keine Ahnung, weiß nicht, was für Lösungen gibt. Es gibt wahrscheinlich keine befriedigende Antwort darauf.
Ich könnte mir vorstellen, dass man halt einfach jetzt schon überlegt, wie kann man vor allem, wenn etwas passiert, im Millionenausmaß, weil Millionen Menschen betroffen sind, nochmal viel mehr als jetzt, weil selbst im Westen der Türkei sind natürlich auch sehr große Städte mit Istanbul und Ankara und Co. Wenn die Städte betroffen wären, Da muss man halt schnell Hilfsmöglichkeiten hinschicken und irgendwie versuchen, das schnell zur Hand haben. Und das ist jetzt ja, wie gesagt, nur verschleppt gewesen. Und vielleicht wäre da ein Ansatzpunkt, wenn was passiert, dass man zumindest dann schnell helfen kann. Also das, was passiert, das kann man ja nicht beeinflussen. Das ist ja leider so. Aber ich finde, da müsste die türkische Regierung und auch vielleicht auch dann die EU und andere Organisationen jetzt schon überlegen, was man macht. Das, wie gesagt, das ist jetzt Spekulation. Wir wissen ja nicht, vielleicht wird ja auch, werden ja auch Sachen vorbereitet, wird ja auch das durchdacht. Aber ich glaube, das hat jetzt auch mal so ein bisschen gezeigt, dass die Katastrophe, die es jetzt gab, dass es wirklich wichtig ist, sich auf Naturkatastrophen wie Erdbeben oder andere ja, Gefahren auch darauf vorzubereiten, immer wieder neu zu überlegen, wie können wir uns da am besten drauf vorbereiten, was können wir machen, welche Wege, Transportwege sind vielleicht auch gut, welche nicht und ja, wie kann Hilfe letztendlich auch organisiert werden, international auch. Das muss halt dann in Stundenschnelle letztendlich auch dann umgesetzt werden. So Pläne immer wieder aktualisieren, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Also auf jeden Fall, nur wird es, glaube ich, also es bringt natürlich super viel so, ne, aber es federt nur ab maximal. Also ich glaube, viel
Ja.
wichtiger wäre in Frühwarnforschung, wenn das so heißt, also in Forschung von Frühwarnsystemen, die auch genau und zuverlässig sind sozusagen. Ist ja super schwierig, aber offensichtlich haben der Wissenschaft schon gesagt, es kann irgendwie in den nächsten Tagen, Wochen, Monate wird das passieren so, dass man das noch viel präziser vorhersagen kann und Leute evakuieren kann, weil wir reden jetzt ja von Millionen von Menschen, die betroffen sind. Wenn wir dann von Großstädten wie Ankara, Istanbul reden, ist das ja auf dem engsten Raum Millionen von Menschen. Das Beben ist ja das eine, aber dass das danach kommt. Ja, wir haben jetzt auch vom Zeitpunkt maximal blöd, wenn man das so salopp formulieren möchte. Es ist Winter, es schneit, es ist eisekalt. Also das kommt noch erschwerend hinzu. Die komplette Infrastruktur, Wasser, Abwasser, all das, was man so als natürlich wahrnimmt und hat. In Europa oder auch in großen Teilen der Welt generell, das ist dann weg. Und dann sind Krankheiten, dann ist Hunger, dann ist kein Wasser. Ne? Also dieser elendlange Rattenschwanz, der sich ja mitzieht und realistisch betrachtet, kann man da gar nicht so viel Vorsorge leisten, um eben das dann am Ende zu gewährleisten, wenn so eine Infrastruktur für Millionen Menschen komplett zusammenbricht. Deswegen glaube ich, ist die Investition in Frühwarnsysteme und da einfach whatever, ich bin da kein Wissenschaftler, so, ne? Aber dass man da einfach investiert, dass man da quasi Systeme schafft, ist jetzt auch keine kurzfristige Lösung sicherlich. Ne? Aber zu sagen, hey, wir wissen vielleicht dann eher Bescheid, können evakuieren, können Maßnahmen ergreifen, bevor überhaupt die Katastrophe dann ausbricht, das wäre, glaube ich, durchaus clever. Und das ist tatsächlich keine Aufgabe, die alleine die Türkei oder die Syrien, haben wir gerade noch gar nicht gesprochen, bewältigen muss, sondern das ist dann eine globale, die alle Länder, die vor allem auch die westlichen Nationen, glaube ich, vorantreiben müssen, die da Gelder haben, die da schon viel investiert an Forschung, weil es eben weltweit viele, viele Länder und Millionen von Menschen betrifft. Auch in Deutschland jetzt sind natürlich vielleicht aufgepauscht aufgrund des Erdbebens und auch gesagt, Deutschland könnte auch Erdbeben geben. Also ich glaube, ganz, ganz viele Nationen haben Interesse daran. Und das ist, glaube ich, das auch, was nicht jetzt akut für den aktuellen Fall, aber was die internationale Staatengemeinschaft leisten kann und ich hoffe auch wird.
Ja, und da ist natürlich, denke ich, auch immer Kommunikation ultra wichtig. Also Wissenschaft oder das, was Wissenschaft dann ja produzieren kann, die Warnung auch dann wieder zu kommunizieren in Politik, in Gesellschaft, in Medien, alles das muss ja mitbedacht werden, dass man auf kurz oder lang auch immer die Kommunikationswege mitbedenkt. Das ist, glaube ich, auch mein A und O. Ja, du hast es eben schon kurz erwähnt, dass wir noch gar nicht über Syrien gesprochen haben. Da will ich auch auf jeden Fall noch mal kurz drauf eingehen. Nordsyrien ist ja auch betroffen und es gibt vor allem nur einen Grenzübergang, der aktuell genutzt werden kann, um dort überhaupt Hilfe zu leisten, von der Türkei aus gesehen. Das ist natürlich viel zu wenig und auch da hat Syrien jetzt gesagt, das wollen wir ändern, wir wollen noch zwei weitere öffnen, aber das ist noch nicht geschehen. Und das ist natürlich, da ist die Hilfe noch viel, 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 viel schleppender als in der Türkei oder in Teilen der Türkei zum Beispiel. Es gibt auch Teile der Türkei, die sind nach wie vor auch wirklich noch sehr schwierig betroffen. Aber Nordsyrien ist die Lage noch mal katastrophaler an sich von der Grundlage her. Und vor allem, was wirklich krass ist, was ich sehr bedenke, also was mich sehr nachdenklich stimmt, ist, dass dort teilweise auch immer noch die Türkei und andere Staaten ja, Zivilisten beziehungsweise einfach die Menschen vor Ort angreift über Bomben, weil in Syrien herrscht ja einfach immer noch Krieg. Das darf man nicht vergessen. Und das ist eigentlich ein Riesenskandal. Was ist eigentlich? Es ist ein Riesenskandal, dass die Türkei und andere Organisationen, Staaten da weiterhin Krieg, ja, Krieg organisieren, Krieg kämpfen, wobei da Menschen durch Erdbeben und was weiß ich leiden. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache als nur irgendwie, ja, verschleppte Hilfe.
Ja, absolut. Das ist ja auch einer der Gründe, wenn nicht gerade der Hauptgrund für wenigen Grenzübergänge oder fast gar keinen Grenzübergang, der überhaupt vorhanden und existent sind, weil sämtliche Zugänge, Zufahrtsstraßen da weggebombt wurden in den letzten Jahren, eben vom türkischen Militär, die dagegen die Kurden ihre Offensive fahren. Wir haben nach wie vor Bürgerkrieg, die Russen spielen eine große Rolle. Und das, was ich über die Türkei gesagt habe, in Bezug zu zum Beispiel christlichen Hilfsorganisationen, dass man überlegt, okay, wen lassen wir überhaupt ins Land, trifft Syrien natürlich noch viel mehr zu, weil immer die Angst herrscht, ob begründet, unbegründet, weiß ich nicht, dass mit ausländischer Hilfe, mit westlicher Hilfe eben auch Leute ins Land kommen, die sich vielleicht als Hilfe ausgeben, aber da Daten sammeln, geheimdienstliche Natur sozusagen, ne? Und da hat man in Syrien natürlich noch mal viel mehr Angst als in der Türkei. Wie gesagt, der Russe ist dort oben, Russland ist dort oben, die sind da auch ein großer Player. Schon jetzt läuft die humanitäre Hilfe vor dem Erdbeben viel über Assad und Damaskus. Und auch jetzt ist eben so die Gefahr, okay, wir können am Ende gar nicht genau wissen, wo diese Hilfe ankommt, wo die Gelder ankommen, weil das alles sozusagen über das Regime läuft. Das hält Hilfsorganisationen nicht ab, zu helfen. Aber das sorgt dafür, dass Hilfe vielerorts dann auch am Ende vielleicht nicht ankommt. So. Von daher ist es in Syrien noch viel dramatischere Gemengelage, würde ich behaupten. Wir wissen, du hast es gerade gesagt, de facto ganz, ganz wenig, wie die Lage da oben im Norden Syriens ist. Also wir haben die verlässlichen Todeszahlen, die ziemlich verlässlichen Todeszahlen der Türkei in Klammern. Auch da werden noch mehr dazu kommen, weil, was sagst du auch schon, in der Region noch gar nicht erreicht sind. Und das können wir in Syrien überhaupt nicht sagen. Und das macht nachdenklich, das heißt, diese, ich glaube, 42.000 sind offiziell Todesopfer, die werden leider Gottes nicht mehr ansatzweise erreichen, diese Zahl, um zu beziffern, wie viele Menschen wirklich gestorben sind durch das Erdbeben.
Ja, das macht mich immer wieder auch zornig, wenn ich sehe, dass das einfach nach wie vor Syrien ja unter Beschuss steht. Also das, ich finde, das ist das Menschlichste überhaupt, wenn eine Katastrophe passiert, dass man dann einfach, auch wenn man ja vielleicht im Krieg ist, dass man dann einfach zumindest dann einmal ja innehält und einfach irgendwie hilft, aber dass das nicht möglich ist, das finde ich wirklich ganz, ganz schwierig. Vor allem, dass auch die Menschen, die helfen wollen, du hast es schon erwähnt, die ganzen Organisationen, dass die einfach nicht dorthin können, teilweise, dass die einfach gar nicht hinkommen können und das ist einfach eine Riesenkatastrophe und ich glaube, da müssen Medien auch nochmal viel genauer hingucken und das passiert teilweise ja schon auch, muss man auch sagen, aber der Großteil der Medien guckt da, glaube ich, auch noch nicht ganz so klar hin. Ist natürlich
Ja,
auch schwierig, ja.
weil da keiner hinkommt. Also es ist ein Dilemma so, ne? Man kann da keine Bilder, also stimmt, du hast absolut recht. Also das ist jetzt kein Widerspruch meinerseits. Aber du kommst halt einfach nicht in dieses Land rein oder dorthin. In Klammern, das darf man auch nicht vergessen. Als Medienschaffender bist du dann auch in Lebensgefahr. Es ist das eine zu sagen, hier, ich gehe auf eine Demo in Berlin. Oder schau mir deine Pressekonferenz an und bin da dabei und höre da rein und fühle irgendwie mit oder so. Aber das ist ja harmlos. Da ist alleine da vor Ort zu sein lebensgefährlich, dann zu berichten nochmal lebensgefährlich, also weil du Journalist bist. Das führt eben dazu, dass dann wenig Bilder da sind, dass es weniger beleuchtet wird. Du hast natürlich recht, es muss viel mehr sein, muss dann ein größeres Augenmerk drauflegen. Aber man muss da hinkommen. Ich hatte auch irgendwann letzte Woche, ich glaube 2 Tage nach dem Erdbeben, Kontakt mit Leuten von GAIN. Das ist diese Hilfsorganisation, mit der ich auch in der Ukraine war, in den ersten Kriegswochen. Und hatte da gefragt, ob die da hinfahren. Aber würden sie, wenn sie könnten? Aber geht halt nicht, weil sie dann nicht. Also Türkei, klar, da kann man eher hin. Aber Syrien ist gar keine Option, weil man dann einfach da nicht reinkommt. Nicht, weil man das nicht möchte, sondern weil es halt nicht geht, weil es, wie gesagt, nur über Luftbrücke nach Damaskus und das ist auch nicht ganz einfach.
Ja. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall ja letztendlich auch für beten, dass die Lage sich dort verbessert, dass ja Menschen noch gerettet werden, die wenigen, die jetzt vielleicht noch leben, und vor allem, dass Menschen, die jetzt irgendwie einfach kein Zuhause mehr haben, kein Hab und Gut, dass denen auch geholfen wird. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das sind ja auch ja Tausende, Hunderttausende von Menschen, die jetzt obdachlos sind, keine Unterkunft mehr haben, keine Kleidung mehr, nichts. Und die stehen ja auch alle vor dem ja, nichts letztendlich. Und da muss natürlich auch Hilfe geleistet werden. Deswegen ist, glaube ich, auch super wichtig, dass wir spenden, wir dienen, denen es einfach gut geht. Und das, glaube ich, ja, immer nach wie vor zu sagen. Und natürlich das medial zu begleiten. Aber das wird ja auch reichlich getan. Wir haben noch ein anderes Thema, Martin. Du hast es ja auch vorhin schon angesprochen, die Berlin-Wahl. Erstmal natürlich, ich weiß es zwar schon, aber wahrscheinlich die anderen noch nicht. Wie hast du denn gewählt? Also ich, nicht jetzt welche Partei, sondern welche Wahlform hast du denn gewählt?
Ja, also ich wähle immer geheim. Deswegen hättest du mich auch fragen können, ich hätte es nicht gesagt. Ich habe tatsächlich vor einigen Wochen schon Briefwahl gemacht. Einfach, weil es simpel ist. Also jetzt, ich hatte jetzt gar keine Befürchtung, dass ich irgendwie Stunden vor dem Wahllokal so nachstehen müsste, wie es vor einem Jahr war. Aber also ich bin einfach faul so da diesbezüglich. Und weißt du, kriegst die Wahlbescheinigung, hast einen QR-Code, scannst ihn ein, klickst, ja, bitte Wahlunterlagen zu schicken, kriegst die, füllst aus, wirfst einen Briefkasten, zack, fertig so. Das ist schlichtweg aus meiner Sicht der Grund gewesen, damit ich Sonntag nicht irgendwie im Wahllokal tigern muss. Genau, deswegen Briefwahl ist seit geraumer Zeit das Mittel meiner Wahl. Also auch bei anderen Wahlen schon. Bietet sich
Ja,
einfach nicht.
stimme ich zu. Also ich habe die letzten Wahlen, die ich machen konnte, auch eigentlich immer Briefwahl gemacht. Ich glaube, die letzte Wahl, die ich wirklich in einem Wahllokal gemacht habe, war die Bundestagswahl 2017. Das weiß ich noch ganz genau. Aber sonst war alles Briefwahl. Ist
Es
irgendwie
gibt ja auch
auch.
die Option, das haben auch einige gemacht, die ich kenne, die haben Briefwahl vor Ort gemacht. Eigentlich auch ganz nice. Also das heißt, du gehst irgendwann vor der Wahl, eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen in ein Wahllokal oder nicht Wahllokal aufs Amt, holst da deine Briefunterlagen ab und wirfst sie direkt dann da rein.
Ja.
Ohne dass du quasi einen Zwischenweg Post hast. Und dann geht man theoretisch sicher, dass die Post nichts verschlammt, sondern du wirfst halt deinen Briefwahl direkt da ein. Aber ja.
Ja, ich
Außerdem
wollte.
muss ich mich auf den Super Bowl vorbereiten am Sonntag. Da werden so eine Wahl ist dann eher schlecht dazwischen.
Die Frage ist ja auch, wurde denn deine Stimme ausgezählt? Weißt du das?
Ne, eben nicht. Also es kann ja sein, die Post hat es verschlammt. So. Also wenn ich die Garantie haben möchte, meine Stimme wird gezählt, dann hätte ich die Briefwahl vor Ort machen müssen oder halt am Sonntag. Aber ich gehe fest davon aus, dass meine Stimme ins Ergebnis eingeflossen ist. Und einen Unterschied macht, weil jede Stimme macht einen Unterschied.
So ist es. Es war ja
Oder ganz
letztendlich
kurz,
eine.
weil ich gerade im Chat lese, René geht immer, weil Debbie im Wahllokal arbeitet, das ist seine Frau. Also wenn die Frau im Wahllokal arbeitet, dann würde ich, glaube ich, auch ins Wahllokal am Sonntag gehen. Dann würde ich auch dem Leben vor Ort den Vorzug geben. Aber meine Frau ist nicht existent, geschweige im Wahllokal, deswegen Briefwahl. Wenn meine Frau bei der Post arbeiten würde, dann wäre es auf jeden Fall auch Briefwahl, um das mal zu klären.
Ja, das sind die sehr wichtigen Informationen im Leben.
Ab
Genau.
absolut.
Wenn ihr Interesse habt, entweder müsst ihr im Wahllokal arbeiten oder eben Postboten sein. Alles
Ja,
andere ist jetzt leider nicht mehr möglich.
genau, slidet in meine DMs und mit der Angabe eures Arbeitgebers. Das wäre hilfreich für mich. Tatsächlich.
Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ach, genau. Das war eine Wiederholungswahl. Eigentlich war die Wahl ja 2021 gleichzeitig mit der Bundestagswahl. Doch da gab es ja unzählige Pannen. Wir hatten es ja schon erwähnt, oder du hast es schon erwähnt, dass ja einfach stundenlang Menschen warten mussten. Es wurde noch nach 18 Uhr gewählt, wo eigentlich gar nicht mehr gewählt werden durfte. Es war einfach ein Riesenchaos in ganz, ganz vielen Bezirken. Nicht alles lief schlecht, das muss man auch ganz klar sagen. Es gab auch Bezirke, wo alles super lief. Aber insgesamt gab es einfach zu viele Probleme und dann hat das Gericht gesagt, Berlin, nee, so geht es nicht, Wahlwiederholung. Und das haben wir jetzt erlebt. Auch jetzt haben wir Pannen erlebt, aber ich glaube, lange nicht in dem Ausmaß, wie es 2021 war. Und auch da muss man sagen, es gibt immer mal wieder Pannen. Also auch bei anderen Wahlen. Ich habe es auch selbst schon in Niedersachsen erlebt. Dann sind irgendwie einen Tag später noch irgendwie irgendwelche Wahlunterlagen oder Briefwahlunterlagen irgendwie in dem Raum weitergefunden worden. Da wurden die noch ausgezählt. Das kommt alles vor. Ist nicht toll, dass sowas passiert, aber es kommt vor. Deswegen sind die Probleme oder die Pannen, die jetzt noch im Nachhinein vorkamen, ich würde sagen, immer noch vielleicht ein bisschen krasser als vielleicht woanders. Aber insgesamt würde ich sagen, noch im Rahmen. Und wenn die dann auch ausgezählt werden, die Stimmen, dann ist es ja auch nach wie vor einfach noch demokratisch. Also es ist ja nichts passiert, außer dass die Stimmen einen Tag später ausgezählt oder ein paar Tage später ausgezählt wurden.
Ja, du hast ja also gerade alles richtig gesagt. Man legt jetzt, glaube ich, aufgrund der Vorgeschichte nochmal ein besonderes Augenmerk drauf und guckt wirklich ganz genau hin und aus jeder kleinen Lücke wird ein großes Ding gemacht. Und man lernt viele Sachen dazu. Ich habe zum Beispiel jetzt gelernt, dass offensichtlich vor Wahllokalen am Wahltag eigentlich in Blickweite oder Sichtweise keine Wahlplakate hängen sollten, dass man die dann vorher irgendwie abnimmt. War jetzt auch nicht überall so, ja, so what. Also das ist eine Panne, die, glaube ich, überall passiert, wo man jetzt einfach nur drauf guckt. Man muss sagen, 2021 lief ja auch nicht alles schlecht. Der Marathon zum
Genau.
Beispiel, der hat regulär stattgefunden, der lief pannfrei ab, der damals parallel zur Wahl stattfand. Spaß beiseite, Johannes. Dass das Vorgeplänkel jetzt haben wir aber ein Ergebnis. Deine Einschätzung, bist du überrascht von dem doch klaren Vorsprung, den die CDU in Berlin erringen konnte?
Nicht überrascht. Also, das ist dann doch am Ende, ich glaube, 28% waren es ja oder 28,2% wurden. Dass es in der Höhe war, war mir jetzt nicht unbedingt klar, aber dass sie auf jeden Fall gewinnen würden und doch mit deutlichem Abstand vor SPD und Grünen, das war mir eigentlich schon klar, weil CDU jetzt in dem Fall ja tatsächlich eine Art Protestpartei war. Das muss man auch ganz klar sagen. Die CDU hatte ja 2021, ich muss kurz selbst nachdenken, ich glaube knapp 19%, wenn ich mich nicht täusche, ungefähr, oder 18%. Und
18, glaube
hat
ich. Also
natürlich.
knapp 10% weniger.
Genau, hat auf jeden Fall knapp 10% dazu geholt. Das ist natürlich ein Riesenschlag, eine Riesen, ja, Bewegung. Und das kommt nicht einfach so durch die CDU-Politik, weil die jetzt auch immer so toll ist, sondern das kommt dadurch, dass ja, viele enttäuscht sind über Berlin, wie die Politik läuft, dass die Verwaltung einfach langsam einen Job macht, dass einfach alles hinterherhinkt, alles irgendwie ja, auf Knopf genäht ist nach dem Motto. Und deswegen ja, ist CDU jetzt ja, Protestpartei geworden letztendlich, auch, nicht nur, aber auch, und hat gewonnen. Deswegen, das ist für mich nicht überraschend. Was für mich überraschend war, ist, dass SPD und Grüne so relativ knapp beieinander war,
Was hättest du erwartet?
dass die SPD schon noch ein Stück ja, stärker ist. Das hatte ich schon noch gedacht eigentlich. Dass es am Ende nicht so gekommen ist, oder dass sie halt nur sehr knapp mit 113 Stimmen mittlerweile vor den Grünen gelandet sind. Das hätte ich tatsächlich, ich hätte gedacht, da ist die SPD stärker. Gerade auch, weil die grüne Politik, Verkehrspolitik ja auch stark angegriffen worden ist von vielen Leuten. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht nicht ganz so viele grüne Wähler. Ja, wie gesagt, letztendlich ist das Bild für mich ja, ungewöhnlich, oder ich habe es jetzt auch so in der, also ungefähr so in der Stärke halt erwartet, wie gesagt. Bin jetzt eher ein bisschen unschlüssig, was daraus kommen wird. Aber bevor wir darüber reden, frage ich dich natürlich genau die gleiche Frage. Hast du damit gerechnet? Und ja, wie siehst du das vielleicht auch persönlich?
Ja, die Umfragen haben, wie du sagst, genau das hergegeben, wenngleich einen geringeren Vorsprung der CDU. Und Umfragen sind Umfragen, das heißt, da kann man sich auch nicht ganz sicher sein. Aber du hast die CDU als Protestpartei fast bezeichnet. Es ist eben genau das Signal. Und das ist, glaube ich, auch ein deutliches Signal an die regierenden Parteien. Also das rot-grün-rote Bündnis, dass es gar nicht viel gebraucht hat, ehrlich gesagt, um als CDU gut abzuschneiden, weil sie eben jetzt auch gar nicht viele Lösungen angeboten haben. Also klar, bei der CDU steckt mitten, das haben sie auch verkauft. Eine härtere Hand gegen Clankriminalität, mehr Sicherheit in der Stadt. Aber alles, was jetzt Verkehr betrifft, kostenlose Kitas, wollen sie, glaube ich, auch streichen. Das sind jetzt gar nicht so Dinge, wo du sagst, krass, die haben ein krasses Programm und Versprechen, sondern es schwingt ja so das mit, was quasi immer bei der CDU, glaube ich, mitschwingt. Das ist die, ich wiederhole mich, innere Sicherheit zum Beispiel. Die Friedrichstraße, Das war so ein Politikum, das hat die CDU natürlich auch ausgenutzt, aber ist ja dann auch eher so ein Protestding, so, weil das man sich, glaube ich, grundsätzlich als Städte, als Großstädter wünscht, dass weniger Verkehr ist in der Innenstadt. Ist klar, wie mit der Friedrichstraße umgegangen wird und wurde, auch schwierig sozusagen. Deswegen stimme ich deiner Einschätzung zu, dass es fast schon Protestwahl war. Und es gab, glaube ich, auch viele CDU-Wähler an in nachfolgenden Befragungen, dass sie die CDU gewählt haben, weil sie eben nicht die aktuelle Regierungskoalition unterstützen wollten. Und dann bleibt ehrlich gesagt gar nicht mehr viel. Klar, Kleinstparteien, AfD ist so viele nach wie vor No-Go. Gut so. Und dann ist halt die CDU in der Hoffnung, dass sich was verändert. Ob das jetzt tatsächlich passieren wird, weil trotz des klaren Wahlsieges ist nicht klar, dass sie jetzt auch den Bürgermeister stellen mit Johannes. Das steht nach wie vor in den Sternen. Da haben heute die ersten Gespräche stattgefunden. Was besprochen wurde, weiß man nicht.
Ja, letztendlich sind ja drei Optionen im Grunde so die Möglichkeiten, die alle diskutiert werden. Einmal Schwarz-Grün, Schwarz-Rot und natürlich das Bündnis, was aktuell noch regiert, Rot-Grün-Rot. Das sind so die drei Optionen. Und du hast es schon erwähnt, die CDU ist natürlich Wahlsieger, aber heißt nicht automatisch, dass sie jetzt auch regieren wird, weil Rot-Grün-Rot immer noch sagt, ey, wir haben die Mehrheit. Demokratisch ist es möglich, wieso denn nicht? Und das muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass es kein, ja, einige aus der CDU sagen jetzt, es geht auf keinen Fall, das ist ja undemokratisch, weil wir haben die Wahl gewonnen. Aber es ist, wenn man sich die Historie anguckt von Wahlen, dann ist das nicht unnormal, dass auch, ja, Wahlverlierer dem Motto, wenn die Mehrheit bekommen, demokratisch legitimiert, dann können die regieren. Das ist ganz, also ganz oft, ich glaube, 16, 17 Beispiele habe ich da jetzt auch schon gelesen. Immer wieder, in Hamburg ist es vorgekommen, in Baden-Württemberg immer wieder ist es vorgekommen. Deswegen muss man da der CDU, diesen Punkt kann man der jedenfalls nicht geben, dass man da sich jetzt so aufregt. Man kann sich natürlich darüber aufregen, dass es jetzt so kommt, weil es ist ja ganz klar Protestwahl, das habe ich ja auch schon erzählt, die da geschehen ist. Und man kann natürlich sagen, ey Leute, versteht ihr es denn nicht? Das ist ein Punkt, den kann man ganz klar äußern. Was für mich nicht heißt, dass die Regierung rauskommen muss am Ende, irgendwas mit CDU. Aber es ist auf jeden Fall ja ein Zeichen, Leute, wenn ihr so weiter regiert, dann ja, geben wir uns vielleicht das nächste Mal wirklich nicht das Vertrauen euch in der Mehrheit. Also welche Regierung denkst du denn ist die vernünftigste für Berlin?
Die vernünftigste. Ja, das ist eine schwierige Frage, Johannes. Das weiß ich nicht. Also kann ich wirklich nicht sagen. Ich persönlich bin dafür, dass es eine Veränderung gibt. Das heißt, dass Rot-Grün-Rot nicht weitermacht. Die Grünen haben jetzt gerade schon in aller Ausführlichkeit besprochen. Die haben nach wie vor auch eine klare Mehrheit im Senat. Klar. Aber sind natürlich klar geschwächt.
Ja.
Sie, aber obwohl sie die Mehrheit nach wie vor haben, haben sie viel weniger Sitze. Die SPD, Giffey, sind quasi gleich aus mit den Grünen. Das heißt, auch sie haben eingebüßt. Auch, ne? Also, das ist ein klarer, also Merz und Denkzettel, das ist eine klare Botschaft sozusagen der Wähler. Ob das jetzt mit der SPD was wird in der CDU oder mit den Grünen oder vielleicht auch mit beiden. Also weiß ich nicht so. Ich stelle mir aber die Gespräche tatsächlich ziemlich schwierig vor, weil die Konstellation ja durchaus eine komplizierte ist. Das heißt, also aus Sicht der SPD und Franziska Giffey gibt es eigentlich, würde ich jetzt von außen behaupten, fast nur die Option, man macht weiter, weil dann würde sie Bürgermeisterin bleiben. In einem Bündnis mit der CDU oder vielleicht mit der CDU und den Grünen würde sie keine Bürgermeisterin mehr sein. Und ob sie jetzt als normale Senatorin quasi weitermacht, das wage ich mal zu bezweifeln. Es gab dann auch schon Gerüchte, dass sie möglicherweise in die Bundespolitik wieder wechselt, wenn Nancy Faeser in Hessen gewinnt, dann wird er das Innenministerium frei. Aber das sind viele Unwägbarkeiten und zumal auch von dem zeitlich halt noch viel Luft nach oben. Da müssen wir, glaube ich, viel spekulieren. Ja, damit schreibt die Erststimmergebnisse sind sehr eindeutig. Klar. Aber die Gespräche werden entscheidend sein. Johannes hat es gerade gesagt. So, die Grünen haben, glaube ich, die können so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein. weil sie so oder so keine Bürgermeisterin stellen können, weil entweder sind sie Juniorpartner, also in Anführungsstrichen Juniorpartner mit der SPD und den Linken oder halt Juniorpartner der CDU. Für die SPD gibt es aus meiner Sicht nur die eine Option weitermachen. Und das heißt, dass eigentlich die Grünen schlussendlich auch ein Stück weit Königsmacher sind. Wird sich zeigen, spannende, interessante Beobachtungen, die jetzt nicht inhaltlich ist, sagt erstmal vom Kollegen des Tagesspiegel, der die Gespräche heute so ein bisschen begleitet hat, also war natürlich nicht dabei, die Sondierungsgespräche, aber meinte, dass die Stimmung bei den Grünen besser war nach den Gesprächen, also war irgendwie, und auch die von der CDU als dann später mit der SPD, also umgedreht, erst die SPD, dann die Grünen. Ob das jetzt ein Zeichen für irgendwas ist, weiß ich nicht. Aber es widerspricht jedenfalls nicht meiner These, dass die Grünen halt schon eine komfortable Position haben. Wenn gleich, und da würde ich den Ball zurückspielen, Johannes, glaube ich, die Grünen in Berlin und aber auch die Bundesgrünen ein Stück weit enttäuscht sind, dass sie nicht mal ansatzweise die 20%-Hürde, also über die nicht Hürde, sondern über das 20%-Level gerutscht sind, sozusagen in Berlin.
Das stimmt, das ist ganz klar. Aber habe ich persönlich auch einfach nicht dran gedacht, dass die wirklich so stark sind.
Aber
Einfach.
woran, wo wir vielleicht an die Frage, woran das liegt. Also, weil wenn wir jetzt gucken, ich glaube, die Wahl in NRW hatte ich gelesen, da hatten die Zweitstimmen der Grünen fast 30%, Hamburg, Bremen, auch Bundestagswahl, und da die Stimmen auszählt. Also in Großstädten sind die Grünen stark. So, und in Berlin ist ja vielleicht anders als in anderen Großstädten eher grüne Wählerschaft, eine linkere Wählerschaft. Warum schaffen es dann hier nicht, diese 20% oder gar noch mehr zu schaffen?
Also ich glaube, dass die Verkehrspolitik einfach sehr, sehr umstritten ist, nach wie vor, weil die Grünen ja einfach auch sehr, ja, das Auto schon auch aus der Innenstadt an sich verbannen wollen. Das haben die auch ganz klar gesagt. Also die wollen nicht das Auto aus Berlin verbannen, das haben sie nie gesagt, aber halt aus der Innenstadt an sich. Und ich glaube, das ist so das Thema, was ich jedenfalls aus der Ferne hier aus Hessen so mitbekomme, dass es einfach sehr polarisiert hat und da vielleicht dann doch eher sehr viele, die vielleicht eher grün geprägt sind oder grün wählen würden, da sagen, nee, das gehe ich nicht mit, das ist mir einfach zu heiß. Da ist aber nur Spekulation. Was ich aber noch bezüglich Koalition wichtig finde, wenn man sich mal die Ergebnisse anguckt, dann fällt ja auch wirklich auf, dass die Grünen in Mitte Berlin relativ stark waren und drumherum ja sehr alles CDU geprägt ist, CDU klar gewonnen hat. Und ich finde, das ist, wenn man sich das Bild anguckt, ich glaube, das hat jeder von uns bestimmt irgendwie auch mal irgendwo gesehen, diese Grafik in der Mitte alles grün, also nicht alles grün, aber sehr viel. Und außenrum fast nur CDU.
Außer Mitte mit Friedrichstraße, die hatte ich ja gerade schon angesprochen, das ist auch schwarz.
Genau. Und es gibt dann auch noch, ich glaube, ein oder zwei Wahlkreise, wo die Linken gewonnen haben. Auch ein oder zwei, wo die SPD gewonnen hat. Aber wie gesagt, alles, also sehr stark zentriert in der Mitte grün und außenrum schwarz. Und wenn man sich dieses Bild anguckt, dann finde ich es klar, wer regieren sollte. Meine Meinung. Und das ist ganz klar schwarz-grün, wenn man sich das anguckt. Das ist zumindest das, was irgendwie ja heraussticht. Aber wie gesagt, das ist nicht das, was automatisch die Mehrheit bekommen muss. Also es geht jetzt um Inhalte. Da sind wir außen vor, können das erst dann quasi als zweite ja, Welle mitkriegen, die Inhalte, und müssen da jetzt erstmal abwarten. Aber wie gesagt, ich persönlich, unabhängig jetzt von meinem beiden politischen Denken, finde einfach das Vernünftigste, deswegen habe ich dich auch so dahin gefragt, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, ich finde, das ist relativ eindeutig, Schwarz-Grün ist das, was die Menschen wollen und das ist auch das, was gleichzeitig am schwierigsten vermutlich ist, weil ich glaube, SPD und CDU sind näher als SPD, als CDU und Grüne grundsätzlich. Und
Das ist
das zusammenzukriegen, ist, glaube ich, die Krux, aber auch gleichzeitig wäre das, glaube ich, sehr sinnvoll, da ja, zu arrangieren, zu gucken. Und es wird gerade gefragt, wie soll das gehen, so nach dem Motto Verkehrspolitik Schwarz-Grün. Vielleicht wäre dann ein Ansatz, wirklich zu sagen, in der Innenstadt, da sind vielleicht eher die grünen Ideen größer und außenrum, da ist vielleicht, dass man mehr aufs Auto setzt oder dass man da guckt, dass man vielleicht doch ein paar Straßen baut, die irgendwie das entlasten. Da habe ich persönlich aber auch keine große Ahnung, das müssen die wissen. Ich bin ja kein
Nee,
Politiker, aber das ist so das, was ich aus dem, was ich sehe, denke.
Das ist der springende Punkt, Johannes. Also deswegen eierte ich auch so bei deiner Frage rum, das ist auch das, was wir im Chat jetzt gerade lesen. Von den Zahlen natürlich, oder wenn ich mir das Bild anschaue, Schwarz-Grün, das ist ja das, was jeder sieht, was die zwei, drei Linken und SPD-Wahlkreise und in Marzahn hat die AfD auch, ich glaube sogar zwei Direktmandate geholt oder so. Das ist klar so, aber ideologisch ist es halt, also man muss sagen, dass die SPD und vor allem aber auch die Grünen in Berlin wesentlich linker sind als die Bundesparteien jeweils. Und mit Franziska Giffey ist ein Stück weit Bundespolitik auch vor einem Jahr schon war es nach Berlin gekommen, deswegen hat so die SPD so ein bisschen anders nochmal positioniert. Und deswegen stimmt deine Beobachtung, dass sie eigentlich inhaltlich der CDU jedenfalls näher ist als die Grünen der CDU. Und genau das wird, ist das Problem, dass man auch im Wahlkampf schlussendlich von beiden Seiten sehr gegeneinander geschossen hat, also die Grünen, die CDU. Und dass dann viele schon sagten, bevor die Ergebnisse klar waren, eigentlich kann das gar nicht funktionieren, wie die sich im Wahlkampf auch befleischt haben und eben Themen haben, die nicht zusammenpassen. Und man muss bedenken, das, was die Grünen mit autofrei wollen, ist halt nicht, also Innenstadt ist in Berlin alles innerhalb des Rings. Und das ist ein Riesengebiet so. Also keine Ahnung, ist halt gar nicht unsere Aufgabe, jetzt irgendwie Alternativen oder Kompromisse vorzuschlagen, aber aus meiner Sicht sind auch andere Themen, Stichwort innere Sicherheit, Umgang mit Plankriminalität, und, und. Also es sind ganz, ganz viele andere Punkte, die man sich, glaube ich, nur schwerlich verständigen kann. So dass jetzt die Bürokratie abgebaut werden soll, dass da die Prozesse beschleunigt werden sollen. Das sagen alle so, auch wenn es vielleicht verschiedene Ansätze gibt, wie das geschehen kann, aber das ist ja ein Punkt, da sagen alle, muss besser werden, und ist ja auch logisch irgendwo so, ne? Aber so diese Knackpunkte, die auch ja, parteiideologisch, sage ich jetzt mal ganz salopp, wichtig sind, das wird halt super schwierig, weil die CDU natürlich jetzt auch die Wähler, auch wenn es vielleicht Protestwähler waren, nicht vergraulen möchte, behalten möchte und deswegen auch nicht zu viele Kompromisse machen will, können die Grünen genauso wenig machen. Also es bleibt quasi super spannend und schwierig. Und deswegen meine ich, auch wenn die Zahlen erstmal vielleicht was anderes zeigen, ist halt das Weitermachen für viele, glaube ich, auch die angenehmste Lösung, weil dann kann man sich diese ganze Diskutieren dann ein Stück weit sparen.
Ja, im Chat kam gerade der Gedanke auf, man könnte doch den Verkehr in Berlin einfach unterirdisch regeln und oben Grünfläche machen und dann geht Schwarz-Grün auch. Würde einiges kosten, aber es wäre auf jeden Fall eine Idee wert, würde ich sagen.
Das ist wieder, weißt du, sind die Schweizer, die untertunneln alles. Das können wir in Deutschland nicht so gut drin.
Ja, was will ich jetzt noch sagen? Ich glaube,
Schwierig.
es ist auch immer so, dass Pragmatismus einfach sehr wichtig ist. Und natürlich, mir ist auch klar, dass das wird nicht einfach und es wird auch ideologisch bleiben. Und das ist vielleicht auch von mir naiv, das zu denken, dass Schwarz-Grün zusammengehen könnten. Viel wahrscheinlicher ist einfach Rot-Grün-Rot. Das ist ganz klar, das muss man ganz klar sagen, dass das am wahrscheinlichsten gerade scheint. Aber trotzdem würde ich sagen, Pragmatismus hat sich oft bewährt. Pragmatismus hat sich ganz oft auch positiv wiederum irgendwie in Zahlen dann ausgeschlagen. Von daher würde ich da Mut machen, CDU und Grüne oder wer auch immer, wer da regiert, einfach auch wirklich grundsätzlich Pragmatismus zu üben. Egal, wie jetzt vielleicht auch Parteisätze sind, egal wie Ideologie ist. Es geht ja darum, wie es Berlin am besten gehen kann. Und da sollte man, glaube ich, auch ja, hier und da mal vielleicht auch sagen, ey Leute, auch wenn das unsere Linie war, wir müssen jetzt auch mal entgegenkommen, wir müssen auch mal überlegen, wie wir ja insgesamt diese Stadt irgendwie wieder nach vorne kriegen. Und das ist so das, was ich also mir so ein bisschen auch hoffe, unabhängig jetzt von Parteipolitik, dass man da mehr auf Pragmatismus setzt.
Wie würdest du die Frage im Chat beantworten? Also nicht die mit dem Lachsbrötchen, sondern mit der Politikverdrossenheit.
Weil ich muss erstmal lesen.
Also,
Also ja, genau, also. Die Frage ist, würde das Weitermachen, also von Rot-Grün-Rot, nicht die Politikverdrossenheit weiter fördern? Ja, würde ich, da bin ich mir ziemlich sicher, weil, also es sei denn, und das hat Giffey ja auch gesagt, es muss sich was ändern. Aber das Problem ist, dass Politik das immer sagt und dass
ja,
so oft
genau.
eben nichts ändert. Und eine zweite Sache, selbst wenn sich was ändert, dann muss es super kommuniziert sein. Und das haben wir so oft gesagt, Politik kann kaum oder wirklich sehr schwierig gut kommunizieren. Und das muss halt nach außen getragen werden. Und es muss vor allem für die Berliner und Berlinerinnen im Leben irgendwie sehr, sehr sichtbar sein, dass es Veränderungen gibt, dass man auf einmal, ich weiß nicht, wie es bei dir lief, dass man, wenn man einen Termin beim Amt haben will, dass das auch vielleicht mal in 3 Tagen geht und nicht erst in 4 Monaten. All sowas muss möglich sein. Und wenn das funktioniert, auch mit Rot-Grün-Rot, dann ist natürlich auch das möglich, dass es keine Politikverdrossenheit gibt. Aber wenn alles so bleibt, wie es ist, nur unter neuen Vorzeichen, dann hilft es nicht und hilft es auch nicht der Demokratie letztendlich, ist meine Meinung.
Muss ich halt zum Besseren ändern, ja, auch wenn das natürlich das Bessere subjektiv ist, aber Veränderungen, ja, aber in welche Richtung so? Und auch so wahrgenommen werden von der Mehrheit, dass es sich zum Besseren verändert, so. Wie war sie?
Vielleicht noch zum Abschluss an dich, jetzt, also noch mal kurz vor dem Abschluss wollte ich sagen, wie siehst du das denn mit der Regierungsbildung? Was wünschst du dir, wie schnell das gehen soll? Und ja, hoffst du dir da vielleicht irgendwie auch, dass egal wer es wird, die einfach einen neuen Politikstil haben?
Also erstens, ich hoffe natürlich, dass es schnell geht. Ich glaube, das ist im Interesse von jedem, dass auch Klarheit herrscht und dass es vor allem auch das Tagesgeschäft wirklich wieder aufgenommen werden kann und also richtig aufgenommen werden kann und vorangeht. Neuer Politikstil, also es sollte eine Demokratie bleiben, Spaß. Nee, also ich weiß, was du meinst. Also, dass du das nicht meinst, weiß ich. Ja, es hat, glaube ich, einfach damit zu tun. Also ich hoffe, dass es Veränderungen gibt, um das wieder aufzugreifen, zum Besseren, dass Sachen und zwar Probleme angegangen werden. Es geht mir jetzt nicht um parteipolitische Feinheiten und Klientelpolitik oder so, sondern die Probleme, die die Stadt hat. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, hat Berlin einige Probleme, dass die einfach angegangen werden und auch gut angegangen werden. Und wer das am Ende macht, das wird sich zeigen, aber dass man die Probleme wirklich auch angeht und dann auch gemeinsam angeht, in was für immer eine Koalition auch dann rauskommen möge, das ist, glaube ich, das. Aber der Anfang ist sozusagen, dass man die Probleme auch ehrlich benennt und nicht schönredet oder ignoriert oder wegredet. Und dann kann man, glaube ich, auch, um das nochmal aufzugreifen, gegen Politikverdrossenheit, so, weil dann ist die Partei vielleicht auch erstmal gar nicht das Entscheidende, wenn die Probleme angegangen werden. So. Und dann gibt es verschiedene Lösungswege. Koalition, Kompromisse dann umso mehr, aber die müssen, glaube ich, benannt und auch angegangen werden. Und
Ja.
dann geht es mit Berlin vielleicht möglicherweise ein bisschen voran. So.
Das wünschen wir uns alle.
Amen dazu.
Deswegen bleibt mir noch die Frage, Martin, was passiert denn nächste Woche politisch?
Das fragt man sich, Johannes. Ich frage mich, woran wir zu legen haben. Das fragt man sich, ist so.